Ja, also ihr biegt da um die Ecke in diesem in dieser geheimen Anlage. Matze, mach doch mal eine Wahrnehmungsprobe.
Klar, kein Problem. Dann mache ich jetzt Intuition plus Wahrnehmung
Nee,
und
nein, nein.
warte.
Nee, einfach nur Wahrnehmung. Wir spielen Shadowrun 3. Da werden die Attribute nicht reingerechnet.
Hä? Tini?
Haben wir nicht. Ich dachte, wir spielen 6. Ich
Warte
habe jetzt
mal.
einen Charakterbogen für 6.
Warte mal, Matze, dein Charakterbogen ist für Shadowrun 4. Jetzt bin ich
Ja,
verwirrt.
ich dachte,
Wieso hast du denn
wir sind bei
4?
4.
Nicht 6? Leute,
Okay.
das ist nicht gut.
Hallo, ihr zwei.
Hallo zusammen. Mann, Mann, Mann.
Hallo.
Auf ein neues, ne?
Auf ein neues, ja. Die
Mit
letzten, ja.
kleiner Verzögerung.
Genau, das letzte Mal hat
Ja.
nicht geklappt. Bei mir waren zu viele Nebengeräusche. Ich hoffe, der Hall stört euch nicht zu sehr. Ich sitze in einem größtenteils leeren Zimmer. Ich habe Umzugskartons reingeräumt, aber wenigstens renoviert der Nachbar nicht mehr.
Gieß doch
Das
zu,
wird
du
uns dann
sitzt
gebohrt und
sicherlich im
gehämmert.
Karton.
Ich habe es versucht, aber die Katzengene haben nicht gereicht. Ja, genau, wir sind remote, weil wir alle an sehr unterschiedlichen Orten sitzen gerade mal wieder und wir euch aber trotzdem etwas aufs Ohr geben möchten. Vielleicht schaffen wir es demnächst ja mal wieder gemeinsam eine Folge irgendwo vor Ort aufzunehmen. Das wäre auch mal wieder cool. Wobei ich glaube,
Das wäre total cool, ja.
die nächste Teenie wird noch weiter remote, oder?
Ja.
Ja,
Da bin
Tini
ich
ist
absolute
unsere
Fernzuschalte.
Außenreporterin in Schweden.
Genau.
Ja, bei euch ist uns
Ja.
quasi nichts zu teuer.
Richtig, Tini macht dann
Ja.
eine Recherchereise fürs Rollenspiel.
Genau. Aber erst in der nächsten Folge.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber bis dahin haben wir ja noch viele Dinge, mit denen wir uns so beschäftigen können. Also ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende auf den namenlosen Tagen in Sieke. Es war sehr, sehr schön. Die haben eine neue Location seit 2 Jahren und sind jetzt nicht mehr in diesem kleinen Jugendzentrum, sondern in einer großen Schule, haben auch noch Platz, sich weiter auszubreiten. Die haben dieses Jahr wieder den Besucherrekord gerissen und haben jetzt über 550 Besucher gehabt.
Mega.
Oh, cool. Voll gut.
Genau. Ja, und wie immer gibt es halt mit dem Eintritt auch ein Los. Und ich habe sogar was gewonnen.
Oh, und was?
Ein Spiel, das heißt Katzfatz. Ich muss mal gucken, wie sich das so spielt. Es sieht ganz
Aha.
interessant aus. Es ist ein Spiel, bei dem man ablegen muss auf verschiedene Stapel und versuchen muss, selber viele Punkte zu kriegen und Minuspunkte möglichst bei anderen abzulegen. Mal gucken. Ich werde es spielen und dann
Ja,
berichte
ne.
ich euch.
Ich wollte sagen, berichte uns mal. Ja. Ich war auch
Cool.
am Wochenende auf einer Messe. Ich war auf der
Geil.
MagicCon in Bonn. Die war, also für die Leute, die es nicht kennen, MagicCon in Bonn. Früher war es die HobbitCon oder die RingCon. Auch so ein bisschen bekannt unter der FatCon.
Ah,
Die ist
jetzt
dann wohl
weiß
ein
ich's.
bisschen, ja, also die machen das auch mit, sag ich mal, sind, ich denke, so Mitorganisatoren
Ja.
oder das ist das Orga-Team dahinter. Und das war halt jetzt diesmal in Bonn im Maritim Hotel. Wie eigentlich anscheinend immer. Das ist das zweite Mal, dass ich da war. Das erste Mal schon länger, länger her. Und da war sie noch die HobbitCon. Da war das letzte Mal die HobbitCon.
Ah, okay.
Und jetzt, dieses Jahr waren ein paar Cast-Members von der Serie Grimm da und von
Okay.
Ringe der Macht. Game of Thrones war auch so ein bisschen vertreten.
Ja,
Das
hört
war
sich
sehr
sehr
cool.
spannend an.
Sehr, sehr interessante Fragen und auch sehr interessante, sage ich mal, so Behind-the-Scenes Einblicke.
Cool.
Das war ganz witzig.
Ja, sehr geil.
Ja.
Während wir weg waren, Matze, womit hast du dich denn schön beschäftigt?
Ich war auf dem Kindergeburtstag.
Yay! Yay!
Yay! Also das war auch irgendwie so eine Art Convention, bloß ohne Rollenspiel und ohne Promis. Aber Henry hatte sehr viel Spaß und die Kinder drumherum auch und dann war das alles für mich sehr in Ordnung.
Ja, das glaube ich. Ich meine, irgendwo ist so eine Con ja auch so eine Art Kindergeburtstag, ne? Also, wenn man es genau
Kinder werden
nimmt.
glücklich gemacht, kleine wie große, ne?
Genau. Ja.
Definitiv.
Gehört dann alles dazu, ist auch alles schön, ist alles schick.
Das stimmt. Ja?
Wobei ich schon so den Gedanken vorhin hatte, eigentlich müsste man mal auf der namenlosen Tagen einfach mal so eine Kondoku, also eine Audio-Kondoku oder so ein Interview mal irgendwie machen.
Ja, das ist eine super Idee, das sollten wir machen. Im März geht's weiter.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja. Können wir uns ja mal, ne, können wir ja mal so
genau,
ins Auge fassen.
Die sind ja immer zweimal im Jahr. Genau. MT ist immer zweimal im Jahr.
Ich unterdrück's.
Ja, ja, aber die nächsten Sachen, die anliegen, sind ja erstmal hier die Dice Fusion, ne?
Ja, im Oktober.
Genau. Ja, genau. Mhm. Nicht mehr lange.
Da bin ich leider nicht da, weil ich da ja im Urlaub bin.
Ja,
schade. Aber da sind ja genug Leute da, die da schmeißen. Also sie findet statt.
Sehr schön. Ja, wir werden gucken, ob wir dich zuschalten können oder sowas. Mal gucken.
Das ist ja auch witzig. Ja. Ich bin gerade so immer auf einer Wanderung bin.
Ja, genau.
Gerade vom Elch weglaufe oder sowas.
Ja, ja, vielleicht leite ich Wesen und dann lasse ich dich einmal ganz kurz die Region zeigen.
Ja.
Ja, und das wäre schon cool.
Das wäre schon geil, ne? Hier ist unsere Live-Reporterin vor Ort.
Ja. Und das ist euer Schloss.
Genau. Super Idee. Aber genau, mal zu anderen Themen, Matze. Du hast was konsumiert, also gesehen.
Ja, ich habe tatsächlich konsumiert und nicht nur konsumiert, ich habe daraufhin sogar ein neues Streaming-Abo abgeschlossen. Wow. Eins nach dem anderen. Ich habe irgendwas Nettes, Unterhaltsames gesucht und dachte mir, Mensch, Anime. Mal klappt's, mal klappt's nicht bei mir. Bin da ein bisschen wählerisch. Und bin dann bei The Rising of the Shield Hero hängen geblieben. Angefangen bei Netflix, die ersten zwei Staffeln.
Ja.
Sind deutsch und meines Erachtens eine gute Synchro. Vom Genre her ist es ein Isekai, also Action Dark Fantasy.
Ah ja, okay.
Ne? Hauptfigur ist der 20-jährige Student Naofumi. Und der wird quasi in ein Spiel reingesaugt.
Ah,
ja,
okay.
Ja, endlich gibt's ja zahlreiche Ableger, die dann irgendwie zeigen, dass dann irgendwie Menschenbenutzer zu Figuren gemacht werden in dem Spiel.
Ah ja, okay.
Hier ist es so ein bisschen anders, ist ein bisschen ernster, also es hat schon so gewisse Comedy-Ansprüche, so ist es nicht, ne? Es nimmt sich nicht zu ernst.
Ja.
Aber sie sprechen halt auch von Leveln und Stufen und so weiter. Das sage ich deshalb, weil ich weiß, dass manche das sehr störend finden. Ne? Also wenn du störend findest, dann wirst du damit halt nicht glücklich werden. Ansonsten geht es einfach so ein bisschen darum, Er wird als einer der vier heiligen Helden quasi beschworen. So kommt es dann nachher raus. Er ist halt der Herr des Schilds. Dann gibt es noch das Schwertes, des Bogens und des Speers.
Ah ja.
Und diese sollen quasi die Welt verteidigen, um die Welt zu verteidigen. Es kommen dafür öfters Monsterwellen und andere Sachen. Das alles klingt okay, sage ich jetzt mal so. Warum hat mich das Ganze gefesselt? Weil die Charaktere eine unheimlich schöne Wandlung machen. Naofumi, der Herr des Schilds, der ist gar nicht so glücklich, dass er der Held des Schilds ist. Und der Held des Schilds ist eigentlich am Anfang so der Loser. Also wirklich der Loser. Alle machen sich lustig, keiner mag ihn, keiner will mit denen in die Party und und der kriegt halt auch wirklich an jeder Ecke irgendwie Lack. Also der ist der
Sündenbock
und er ist eigentlich, ich will nicht sagen, dass er alles richtig macht, aber er macht, um das Richtige zu bewirken, tut er Dinge, ja. Er ist dabei nicht nett. Also er ist schon so ein Hauch Anti-Held dabei. Ne? Ihm sind ziemlich viele Dinge egal. Aber aber er tut's halt eben. Ne? Also und er bügelt auch die Konsequenzen der anderen zum Beispiel aus. Ist auch mal ganz, ganz witzig so im Nachhinein.
Naja.
Derzeit sind 4 Staffeln raus. Wie gesagt, Staffel 1 und 2 bei Netflix. Jetzt kommen wir zu, ich habe einen neuen Streaming-Dienst, Crunchyroll.
Ja. Ah, ja, da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Das,
Crunchyroll. Ja, cool.
Kann ich dir nachher noch was zu erzählen? Erinnere mich dran.
Ja, gerne.
Auf jeden Fall bei Crunchyroll dann die dritte und vierte Staffel. Ich finde, bei der dritten und vierten Staffel schwächelt es so ein bisschen ab. Das macht es nicht. Also, ne, das ist einfach von wow, geil zu okay, schon geil. Ne? Also, es schwacht ein bisschen ab.
Ja, gut, aber
die fünfte Staffel ist jetzt angekündigt. Ja. Ja. Genau.
Ich sag mal, von 1 plus auf 1 minus abschwächeln ist jetzt ja auch relativ, ne?
Ja, deshalb sage ich es halt so, ne?
Ja.
Aber interessant. Ich bin ich finde es ausnahmsweise auch mal gut, dass die Person vielleicht am Anfang, wie du schon ganz schön sagst, erstmal was auf die 12 bekommt.
Mhm.
Also wie es klingt. Und nicht so gleich derjenige ist, der so alles kann.
Nee,
also dass
voll
man
nicht.
Den Charakter entwickeln kann. Das finde ich ganz gut.
Und vor allem, der kriegt die ganze Zeit immer wieder einen eingeschenkt. Und du als Zuschauer stehst da und denkst dir, nein, das ist nicht richtig, was da passiert. Ne?
Oh.
Das ist so, ja?
Ja,
okay. Und wenn du manche Charaktere siehst, du hasst sie. Du hasst sie einfach, weil sie scheiße sind. Weil sie niederträchtig sind. Und,
Aber Karma.
Karma in so einer gewissen Art und Weise. Es gibt auch Charaktere, die kommen mit dem, was sie tun, durch. Die kriegen vielleicht mal so ein bisschen Lack, aber die kommen damit eigentlich durch. Na? Also oder zu gut durch, sagen wir es mal so. Na?
Naja, okay.
Ja, also hat mich sehr gut unterhalten. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe bei Crunchyroll weitergucken wollen und dann die dritte Staffel ist noch nicht, nee, die vierte Staffel, Entschuldigung, ist noch nicht gänzlich synchronisiert. Und dann guckst du eine synchronisierte Folge und dann guckst du den nächsten an und denkst du so, hä, was? Ich verstehe kein Wort. Weil mein Japanisch ist so eingeschlafen.
Ja, ja.
Macht man so selten, ne? Ja.
Das könnte auch Entschlafen sein, ne? Also.
Auch das.
Ja? Genau.
Genau.
Ja, sehr gut.
Also, ich sag mal, guckt euch einfach mal die erste Staffel an, wenn ihr Netflix habt, dann entstehen keine Kosten irgendwie für euch. Ne?
Genau, dann kann man ja schon mal gucken, was einem gefällt.
Ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut.
Cool. Merke ich mir.
So, Tini, was hast du uns mitgebracht?
Ja, apropos Netflix. Es gibt da einen Film, der sehr gehypt wird.
Und nur einen.
Nur diesen einen. Nein, wahrscheinlich schon mehr, aber ich stelle euch jetzt einen Film vor. Und dessen Lieder da drin werden gerade auch sehr dolle gehypt. Vor allem, wenn man K-Pop mag. Und zwar geht es um K-Pop Demon Hunters.
Ja.
Das ist ein Film, der auch mit viel Musik untermalt ist. Also er ist so ein bisschen musikalisch-Fantasy-Film von Sony Pictures. Und er ist animiert und er ist auf Netflix. Und wie der Name schon sagt, K-Pop, es geht im weitesten Sinne auch so ein bisschen um den koreanischen... Ja, eine koreanische Popkultur, hauptsächlich Musik. Und im Grunde gibt es da drei Mädels, die eine Girl Group quasi sind und Musik machen und nebenbei auch Dämonen jagen, wie es auch schon im Titel irgendwo drin ist.
Naja.
So, und dann kommt's, wie es kommen muss. Sie bekommen eine Rivalität, also Rivalen, eine Gruppe Jungs, also eine Boyband. Und man munkelt, dass die nicht menschlich sind.
Aha.
Naja, und so kommt das eine zum anderen, weil die Mädels ja eigentlich Dämonenjäger sind, gibt es da natürlich jetzt ein kleines Problem für die. Und nicht nur das, es gibt auch noch ein Mädchen, die auch noch ein ganz anderes Problem hat. Aufgrund von ihrer Vergangenheit, kann man so sagen, von ihrer Familien, wie die Familie quasi zusammengestellt ist, sagen wir es mal so. Ja. Aber ja, es ist schön bunt, würde ich sagen. Also ich hab am Anfang gedacht, so hui, hui, krass, sehr farbenfroh. Also es sind sehr satte, schöne Farben dabei. Ich finde auch die Lieder laden halt einfach ein, um Ohrwurm zu werden. Vor allem halt einfach Golden. Das ist einfach so das Lied schlechthin.
Ja.
Wobei ich tatsächlich ein anderes Lied favorisiere, aber das ist ja immer subjektiv. Mhm. Ich habe das mit einem Kumpel zusammen gesehen. Schön beim Essen. Und für uns beide war der Film sehr vorhersehbar. Aber das macht jetzt der Story nicht wirklich was weg. Es ist halt eine klassische Story. Also dementsprechend, wie man sie auch in vielen anderen Filmen vielleicht sieht. Vielleicht sind wir auch wieder mal ein bisschen zu kritisch gewesen. Kann sein. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass der Kumpel, mit dem ich das gesehen habe, auch zu K-Pop tanzt und dementsprechend auch ein bisschen über die Lieder so ein bisschen mehr sagen kann, bezüglich so, wie sich das anhört und wie der Beat ist vielleicht.
Ja.
Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass es davon jetzt noch mehr Filme geben soll. Mhm. Ich weiß jetzt von mindestens zwei weiteren.
Okay.
Aber wann, das weiß ich nicht.
Die sind auch von Netflix selbst produziert worden, glaube ich, ne? Oder? Ach nee, Sony.
Von Sony, genau. Von Sony ist es gemacht worden.
Ah ja.
Okay. Ja.
Mhm. Ein großer Musikhersteller. Zufall.
Ja.
Ja, okay.
Ja, also ich würde mal sagen, für Leute, die K-Pop mögen, würde ich sagen, auf jeden Fall, schaut da mal rein. Die Leute, die so ein bisschen auch, Dämonenjagd oder sagen wir mal auf witzige Art und Weise verpackt mögen, auch natürlich jetzt nicht so wie, Supernatural oder sowas oder in anderen Dämonenjäger, ne? Also es ist halt schon eine Animation, muss man auch sagen. Mhm. Es gibt auch süße Charaktere hinsichtlich tierisch Begleiter.
Okay, ja.
Nehmen wir mal an, ich würde jetzt gar nicht so richtig auf K-Pop stehen.
Ja.
Würdest du sagen, okay, dann hörst du die lieber nicht an, oder?
Das ist jetzt eine echt schwierige Sache, weil es geht halt auch hauptsächlich um die Lieder. Aber also die Story ist ja auch
ein elementarer Teil.
Ich würde sagen, es ist ähnlich wie Disney. Disney hat ja auch einige Lieder zwischendurch drin.
Okay, ich bin raus. Danke.
Ne?
Ja, ja.
Also, ja. Also, ja. Ich weiß nicht, würde ich schon so sagen dann.
Das ist okay,
ja,
cool.
Deswegen. Du, also man muss quasi... Nee, alles gut, das ist eine gute Frage. Also man muss schon Musik in Filmen mögen. So.
Ja, also ich sag's mal so, es hat relativ gute Bewertungen. Ne? Also es scheint auch für die Animation gefeiert zu werden. Ich glaube, wenn einen die Musik stört, dann ist es vielleicht nichts für einen.
Ja, das ist richtig.
Ne? Also Emma hat sich
das schon ein paar Mal angeguckt. Genau, ist halt Hauptthema. Oder wenn man so jemand ist, der so wirklich vorhersehbare Filme gar nicht ab kann, dann sollte man das vielleicht auch nicht sehen.
Ja.
Weil, also wie gesagt, ich mache mir jetzt eigentlich, wenn ich einen Film gucke, nicht so wirklich viele Gedanken, was als nächstes passiert. Aber ich war so, ja, okay, und jetzt passiert wahrscheinlich gleich das und das. Ja, und es passierte sogar. Und ich war so, okay. Gut. Ja, aber wie gesagt, an sich, es hat eingeschlagen wie eine Bombe in sämtlichen, sag ich mal, Fandoms, die ich jetzt so kenne, also so Cosplay und K-Pop, wurde es heiß diskutiert, ob jetzt negativ und positiv und Leute interpretieren da Dinge rein und Leute sehen irgendwelche Easter Eggs, also es ist immer noch irgendwo in aller Munde. Man muss halt K-Pop mögen, würde ich jetzt einmal erstmal als Grundsätzliches sagen. Aber an sich war okay, es hat mich unterhalten. Okay.
Ja, also es ist ein bisschen Popcorn-Kino, jetzt nicht irgendwie eine große Herausforderung, sondern...
Nö, überhaupt nicht eine große Herausforderung, gar nicht.
Kann man ganz gut nebenbei gucken, sagst du.
Ja, ja, genau.
Das klingt doch schon mal ganz spannend.
Ne? Ja.
Genau.
Ich will übrigens die Katze als Plüschi haben. Nur mal so für die Leute, die sich dann doch mal angucken oder irgendwie einen Short irgendwo sehen. Oder okay. Der Tiger.
Falls du mal irgendwie ein Geburtstagsgeschenk brauchst.
Genau.
Ja.
Können ja, genau. Wenn da draußen jemand zuhört, der Zugriff auf sowas hat, sagt doch mal Bescheid. Schickt uns mal einen Link. Schickt uns mal einen Link.
Genau.
sehr schön. Ja, klingt gut.
Ja.
Ich würde einfach mal weitermachen. Ich bleibe nämlich quasi bei Teenagern irgendwie so, ne? Also so Teenies oder ähnlichem. Das haben wir irgendwie generell so ein bisschen heute als Thema, so wie es scheint, in unseren Medien. Ich habe mir nämlich Gen V angeguckt. Die erste Staffel ist ja schon eine ganze Weile raus, aber momentan erscheint ja wöchentlich jeden Mittwoch die zweite Staffel auf Prime. Und genau, Gen V ist im The Boys Universum angesiedelt und ist eine, ich würde jetzt mal im Groben sagen, eine Highschool-Serie, bei der es darum geht, also um die Helden geht, die in einer Superheldenakademie ausgebildet werden, die natürlich von Ward, also dem Konzern, der die Superhelden erst erschaffen hat, im Großen und Ganzen finanziert wird. Ja, und darum, wie es da so weitergeht. Ich müsste jetzt ein bisschen die erste Staffel spoilern, allerdings nur ein bisschen. Also es gibt halt eine Hauptfigur, das ist Marie Moreau, das ist eine junge Superheldin, die Blut manipulieren kann. Das ist ihre Superkraft. Und sie wird halt in der ersten Staffel in diverse Mysterien verwickelt, in der unter anderem auch ein Golden Boy beteiligt ist, der von Patrick Schwarzenegger gespielt wurde. Ich sage extra wurde, denn das ist der Spoiler, der hier kommt, der schafft es nicht über die erste Staffel hinaus. Und das Ganze, die erste Staffel, endete damit, dass Marie und ihre Freunde für die Dinge, die sie getan haben, in eine Erziehungsanstalt geschickt wurden, die ebenfalls von Ward extra für Superhelden betrieben wird. Und es beginnt im Grunde damit, dass sie von dort wiederkommen. Also die Freunde. Marie kommt nicht wieder. Über die erfahren wir erstmal nur, dass sie entkommen ist. Und auf der Flucht. Für die Leute, die The Boys gesehen haben, ist es interessant, weil das ein bisschen so eine Seitenlinie ist. Das ist ein bisschen so, ich sag mal, die Nebenabenteuer der Hauptreihe. Es tauchen auch Charaktere aus der Hauptserie auf, die auch teilweise eine wichtige Rolle in Gen V spielen. Aber im Großen und Ganzen geht es halt schon um diese, ich sag mal, kleineren Helden hier. Aber der gesamte Konflikt zwischen den Starleitern und den Wortleuten, der bricht natürlich auch in der Godolphin University aus, in der das Ganze spielt. Genau. Und und in der zweiten Staffel geht es darum, dass offensichtlich noch mehr Dinge im Hintergrund in dieser Universität abgehen. Und da werden jetzt wieder mal unsere jungen Helden reingezogen. Genau, es sind übrigens sehr spannende Superhelden, sehr interessante Kräfte. Das eine ist halt Little Cricket oder Emma Meyer, die kann sich halt groß oder klein machen. Also sie kann halt kleiner werden, indem sie sich übergibt, zum Beispiel.
Oh, was? Ja. Oh, das ist ja nicht genau. So toll, oder?
Und sie kann größer werden, indem sie anfängt zu essen. Ja, genau. Außerdem, wenn sie...
Das ist ein bisschen wie bei Alice, oder? Alice im Wunderland. Trink diesen Trank, dann das. Trink diesen Trank, dann das.
Ja, genau. Sie kann halt groß und klein werden. Das ist ja ziemlich spannend.
Ja.
Genau, da gibt es Kate. Kate ist eine Psychic. Die ist allerdings... also kann halt auch Gedankenkontrolle beherrschen. Die ist allerdings so ein bisschen so eine Mischung aus Freund und Feind. Also mal das eine, mal das andere. Genau, und dann gibt es halt noch Jordan Lee. Jordan Lee wird von zwei Schauspielern gespielt, von einem männlichen und einem weiblichen Schauspieler, denn kann Jordan Lee kann das Geschlecht wechseln.
Oh, cool. Richtig. Auch interessant, genau. Ja.
Hat halt quasi zwei Figuren. Ihre beiden, und die männliche und die weibliche Figur haben auch unterschiedliche Superkräfte dann.
Ne? Okay, das ist natürlich auch geil. Ja.
Ne? Genau, und so weiter und so fort. Und genau, und die werden halt wieder in diverse Dinge hineingezogen.
Mhm. Jawohl. Und das ist das gleiche Universum wie bei The Boys quasi.
Das ist das gleiche Universum wie bei The Boys, genau. Die gleichen Superhelden, die im Hintergrund auch auftauchen.
Ja. Okay, so ich muss gestehen, ich habe The Boys nicht gesehen.
Ich das ist fand schlimm. Mega. Ich ja. fand nee, ja? nee, ist, ja. nee muss ist auch, jeder super. Muss doch selber entscheiden,
genau.
was er gucken will und nicht.
Ja.
Ich fand für mich war The Boys eine totale Offenbarung, weil ich diesen ganzen Superhero-Kram irgendwie überdrüssig war, gerade nach diesen 12.000 Marvel-Dingern.
Ja.
Und DC fand ich dann auch irgendwo so ein bisschen, also irgendwann schon wieder ein Reboot von was auch immer. Ne? Also es nervte mich persönlich irgendwo.
Man kennt sie halt alle schon und, irgendwie.
Genau, man, irgendwo kennst du es halt schon. Ne? Und The Boys ist halt aus vielerlei Hinsicht einfach sehr, sehr frisch.
Absolut. Ne?
Und das ist schon immer die Frage, die ich mir irgendwie als Jugendlicher schon immer so, ne, so gefragt habe. Was passiert eigentlich, wenn Superhelden einfach ein Arschloch-Charakter haben?
Genau.
Ne? Ja. Also ich meine,
okay. Ja, gut.
Superman dann, kann ja eigentlich machen, was er will. Ne? Plus,
ja, das ist halt
in der klassischen Linie seinen moralischen Kompass, ne?
Genau.
Mhm. Und nur deshalb funktioniert das Ganze.
Ja.
Ansonsten könnte das der Herrscher der Welt sein.
Genau. Und im The Boys-Universum ist es halt dann Homelander. Und Homelander wird gerne auch dann natürlich irgendwie zur nationalen Verteidigung eingesetzt und ähnliches. Und Homelander ist nicht nett.
Mhm.
Na, also,
spannend.
Also stell dir vor, Superman, aber er ist ein Psychopath.
Ach, oh Gott, okay. Okay, das könnte ich mir sehr interessant vorstellen, vor allem, weil ich auch gerne der Typ Mensch bin, der bei Serien dann auch so auf solche Charaktere sucht und sich manchmal denkt so, ey, also wirklich. Oder schon von Anfang an so festigt, boah, ich wünsche dir den Tod, so nach dem Motto. Also natürlich, das ist natürlich immer hart, ne? Also dann hat man halt so einen Charakter, so einen richtigen Hasscharakter. Und ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme, wenn dieser Charakter aber die Welt, also in Anführungsstrichen die Welt, also sagen wir mal eine Stadt vielleicht retten müsste.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, da hätte ich ein paar Konflikte, wahrscheinlich so ein Fall von, ja, er hat mir geholfen, ich müsste ihm dankbar sein, aber ich weiß, wenn ich ihm das richtig doll sage, hat da einen zu viel und wird dann Arschloch.
In The Boys ist es halt so, dass die Superhelden von einer Firma erschaffen wurden und von der Firma quasi auch verteilt. Also die Kleinstädte oder so können sich einen Superhelden mieten.
Das ist jetzt im Übrigen schon ein Spoiler.
Entschuldigung, für The Boys, ja. Aber also, genau, für die, die The Boys noch gar nicht gesehen haben, hört mal weg oder so ähnlich.
Na, also es war jetzt eher so für Teenie, weil das so selbstverständlich rüberkam. Na?
Ja.
Ich meine, das kann man sehr schnell so ein bisschen raushören. Und,
genau.
Na, das ist jetzt nicht das Ultra-Geheimnis.
Nee, die werden halt von dieser Firma auch verteilt und irgendwie verwaltet. Es gibt dann die Seven, das sind dann so die großen Superhelden, so die Klasse-A-Helden quasi. Und bei einigen merkt man schon sehr, wie welchen DC-Charakteren sie nachempfunden wurden. Also es gibt zum Beispiel Maeve, das ist relativ klar, ein Wonder Woman-Verschnitt. Dann gibt es halt Homelander, das ist relativ eindeutig ein Superman-Verschnitt. Dann gibt es The Deep, das ist quasi Aquaman.
Aquaman.
Ja.
Ja, cool, okay.
Genau, ja, The Deep ist einer der, also der verstört mich, glaube ich, am meisten. Fast noch mehr als Homelander manchmal. Mit den Dingen, die er so tut.
Und bei den Jugendlichen jetzt, wie ist das? Also haben diese Leute von Anfang an dann diese Kräfte und die werden da drin einfach nur weiter ausgebildet?
Genau,
oder was passiert dann da in dieser Schule?
Da will ich jetzt nicht spoilern, wie die genau an diese Superkräfte kommen, aber die werden halt schon als quasi Superhelden oder super able people, also als Personen mit Superkräften dort ausgebildet, genau. Mm, als Supes, ne? Also Ja. Super, okay. Genau. Und da geht es halt in der ersten Folge bei Gen V wird halt so ein bisschen aussortiert, wer überhaupt eine sinnvolle Superkraft hat, weil einige Superkräfte sind nicht so super. Also.
Hast du ja eben schon gehört, ne? Von wegen Kotzen und Schrumpfen und.
Ja, genau.
Also, ja, oh Gott.
Also sie ist, sie ist auch so ein bisschen stärker, ne? Also sie behält ihre Stärke in der kleinen Form, so ist es ja nicht, ne? Aber trotzdem. Ist sie jetzt nicht irgendwie, hat sie jetzt keine super mega Superkraft.
Ja, wäre oder, jetzt aber nicht die Kraft, die ich mir aussuchen würde.
Nee.
Na, das, richtig. Ich glaube auch nicht.
Genau. Nee, da gibt es verschiedene, die dann halt, ne, also verschiedene Superkräfte. Und es werden auch so diverse, ich sag mal, kleinere Superkräfte immer mal wieder so im Hintergrund gezeigt. Ne, also gerade an dieser Godolkin University sieht man dann auch gerne mal Leute im Hintergrund, die irgendwelche komischen Dinge machen. Also, genau. Es ist definitiv, eine Serie 18+. Die ist nicht für Jugendliche geeignet. Auch wenn sie junge erwachsene, jugendliche Helden darstellt, ist es aber definitiv keine Serie für Jugendliche. Das ist eine Serie, die sehr erwachsene Themen behandelt. Und die Dinge, die da passieren, sind teilweise extrem krass. Also auch die Sachen, die in The Boys passieren, sind teilweise sehr, sehr krass. Wer ein bisschen schwach im Magen ist bei Szenen mit viel Blut, sollte sich das nicht angucken. Genau, Blut, Körpersäfte, also, Körperteile
fliegen gerne. Eine Szene, die ich von Anfang an noch weiß, ist, dass ein Charakter quasi durch einen Menschen läuft und dann nur noch eine, ich sag mal, eine kurzfristige Blutblase da ist und dann der Modder einmal so spritzt. Also es ist jetzt...
Ja. Das ist der
Ding, das Ding ist, es ist halt auf irgendeine Art und Weise natürlich irgendwo eklig, aber das Eklige in dem Moment ist halt das, was passiert und dass es so eine Selbstverständlichkeit ist mit der stand im Weg.
Oh nein, ja.
So, okay. Ne?
Also das so ein halber Arschloch-Move. So.
Ja, natürlich. Wenn ich hier laufe, hat er da nicht zu stehen. Das ist doch ganz logisch.
Oh Gott. Okay, so, ne? Also genau. Solche Momente meine ich, wo ich dann anfange, die Pseudohelden zu hassen. Hassen, Deutsch. Nee, kann ich nicht. Aber okay, gut. Dann werde ich mich da mental mal darauf vorbereiten.
Also, ich mochte die Serie vor allen Dingen deswegen, weil ich auch schon eine Buchserie gelesen habe, die einen ähnlichen Hintergrund hatte. Das ist die Reckoners-Trilogie von Brandon Sanderson. Da geht es halt auch darum, dass die Superhelden nicht die Netten sind. Und The Boys bezeichnet ja auch die Gruppe von Leuten, die sich mit den Superhelden, ich sag mal, beschäftigen.
Mhm. Sagst du mir gerade nochmal, wie die Brandon Sanderson-Reihe heißt?
Das ist die Reckoners, also die...
Ah, okay.
Genau. Die ist auch sehr, sehr gut. Kann ich dir gerne nachher mal zuschicken, wenn ich sie auf Deutsch oder auf Englisch.
Ja.
Genau, so kann ich, auf Englisch kann ich sie dir sogar leihen. Mhm. Richtig. Genau. Ich habe auch eine, genau. Ich habe sogar, glaube ich, eine Erstauflage.
Oha.
Die eine musst erste, eine erste Edition quasi. Um mal eine goldene Brücke zu schlagen.
Ja.
Wir haben es ja angetriggert. Wir sagen den Editionen den Kampf an.
Richtig.
Ich bin immer großartig darin zu vertüdeln, was in welcher Edition wie ist. Also das, was im Intro passiert ist, das passiert mir immer wieder. Gerade auch bei Shadowrun. Shadowrun finde ich
absolut.
So viel verwurschtelt. Ja,
total.
Mann, ne, also ist so für mich, wo ich sage, da wurde ganz viel verschlimmbessert.
Also, inklusive so kleinen Geschichten wie, die, ich weiß gar nicht, in welcher Version das ist, in irgendeiner Version muss die Hälfte der Würfel eine 1 sein und in einer muss mehr als die Hälfte eine 1 sein, um ein paar
zu sein. Also so fast schon Details. Naja, also, wenn man das weiß in der Edition, dann ist es nicht so schwer, aber Wenn man die andere mal gewohnt ist, dann ärgerlich.
Ich finde es vor allen Dingen dann schwer, wenn die Unterschiede zwischen Versionen nicht riesig sind. Also wie bei Shadowrun 4 auf Shadowrun 5 zum Beispiel. Das ist, die sind sich noch relativ ähnlich. Also die Grundmechaniken sind im Grunde die gleichen, außer dass sie so ein paar Zusatzmechaniken hinzugefügt haben, so ein paar Sachen gestreamlined haben. Und dann haben sie aber doch so ein paar Details verändert. Und das macht es für mich schwierig.
Was, weißt du irgendwas zum Beispiel? So.
Ja, die Patzerregelung zum Beispiel.
Ja, gut. Ja, das ist schon doof. Ich habe leider Shadowrun bis jetzt noch nie so wirklich gespielt. Also immer so, also bis jetzt zweimal.
Ja, ich bin seit der zweiten Edition dabei.
Und also. Das war's. Und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, welche Edition das war, welche ich da gespielt habe. Und das ist also, ja auch das Nächste. Also ich habe einfach nur das getan, was der Game Master gesagt hat.
Das ist ja auch gar nicht verkehrt, auch gar nicht schlimm. Und wenn es funktioniert, ist ja auch alles cool. Ich hab immer so ein bisschen einen Anspruch an mich, dass ich ein bisschen weiß, worum es da geht, ne? Weil ich nicht immer sagen möchte, was ist denn jetzt, was muss ich denn würfeln? Und, ne? Weil ich einfach sage, ich hätte ganz gerne hier mal so einen ungefähren Plan. Ne?
So. Ja, verstehe ich. Ja.
Aber das Problem ist, wenn eine neue Edition hat, dann eben rauskommt, dann musst du ja im Grunde genommen alles durchlesen, damit du weißt, was geändert wurde. Und wenn du ordentlich lesen möchtest, also wenn das wirklich Hand und Fuß haben soll, dann müsstest du eigentlich die alte Edition daneben halten, ja, und dann querlesen, damit du weißt, was wurde geändert oder was wurde nicht geändert. Ich würde mir wünschen, dass das immer
so eine Änderungsliste oder sowas?
Ja, so eine Änderungsübersicht kommt. Mhm. Ne? Alt-neu. Ne?
Ja.
Weil das wäre sogar für die Verlage eigentlich eine super Gelegenheit zu sagen, wir haben das geändert, weil. Ja?
Total.
Es mag ja auch alles total Sinn machen.
Ja, klar. Ich kenne es jetzt auch, also ich habe mich da auch auf den namenlosen Tagen mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Es gibt so dieses klassische, der eine bleibt bei der einen Edition hängen, der andere bleibt bei der anderen Edition hängen und die anderen gehen immer jede neue Edition mit. Und irgendwie ist es immer interessant, was da so passiert. Ne? Und dann und einige mischen ja auch Editionen. Gerade bei Midgard ist es ja zum Beispiel total üblich, dass die Leute sagen, naja, welche Version spielt ihr? Naja, irgendwas zwischen 3 und 5.
Echt?
Ja.
Oh, krass.
Plus Ausgänge,
aber ganz da wichtig. Braucht man ja. Ich weiß, ja, aber ja, da muss man ja vorher dann wirklich sich zusammensetzen.
Das ist
und richtig, das mal besprechen, weil wenn ich zwischen den Editionen hier mal eine Regel und da mal eine Regel draufnehme, dann kannst du auch ganz schwierig, also könnte ich mir vorstellen, dass es dann zu Situationen kommt, wo du dann nicht so ganz klar weißt, ja, wie regle ich das jetzt oder. Also weißt du, ich habe jetzt keinen speziellen Fall, aber wenn da jetzt irgendwas passiert und der Spieler denkt in, ich sag es mal, Version 3 und da wäre nur die und die Probe irgendwie nötig und er weiß, das würde er schaffen, weil er die und die Stats hat und dann sagt der Game Master, aber ja, nee, mach das mal so und so, keine Ahnung, nach Version 5 oder so, ja, schwierig, dann ist doof. Das könnte ja dann auch ein bisschen das Spiel verhindern, wenn man jetzt irgendwie Ideen hat, ich möchte gerne das und das machen.
Jetzt haben aber gerade Midgard-Runden eher die Tendenz dazu, sehr, sehr langjährig zu sein und auch irgendwie sehr konsistent zu sein. Das heißt, meistens sind es Leute, die auch viele Jahre miteinander spielen und also deswegen wissen die meistens dann auch schon, welche Regeln da gerade gespielt werden. Also das ist dann noch eine andere Sache. Aber, ne, und die Versionen sind auch ein bisschen kompatibler untereinander. Das ist da noch
was
ein bisschen
halt anders. Nur schlimm ist, wenn du so eine Geschichte auf einer Convention hast und nicht weißt, wie du hinsteigen sollst. Mhm. Und das ist mir tatsächlich, also das kenne ich ganz schlimm damals von DSA und von Shadowrun. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Versionen wie DSA 4 hast, wo du dann auch noch optionale Regeln mit drin hast, ne?
Ja, wir spielen mit einem. Okay, super. Aber ohne die und die Regel. Genau. Okay, dann macht mein Charakter keinen Sinn.
Richtig, genau. Das heißt, du musst nämlich deinen Charakter nicht nur auf die Version angepasst haben. Nein, du musst sie auch noch darauf angepasst haben, welche Regeltiefe gespielt wird. Das ist dann auch wichtig. Ne? Weil wenn du ohne Distanzklassen spielst, brauchst du keinen Charakter spielen, der darauf aufbaut im Kampf.
Ja,
logisch. Für den das wichtig ist. Genau. Dann macht das keinen Sinn. Dann bist du einfach ineffizienter. Plötzlich. Ne? Du wirst quasi von jemandem, der eine echte Gefahr ist im Kampf, zu jemandem, der eigentlich auch besser einfach in der letzten Reihe steht und wartet, bis es vorbei ist.
Oh Gott, das ist ja richtig blöd.
Ja, eben. Das ist ja halt innerhalb einer Version schon der Fall. Ne? Und ich sag mal, wenn ich mal so gucke auf Conventions, was für Runden ausgehängt werden, ne? Jetzt auch zum Beispiel auf den NT, da waren dann Runden Shadowrun 3, dann gab es Shadowrun 5, dann gab es irgendwie Leute, die haben DSA 4 gespielt, dann gab es Leute, die haben und so weiter und so fort. Ne? Und es scheint irgendwie bei einigen Spielen so eine Goldilocks-Zone von Versionen zu geben, wo die meisten Leute dann hängen bleiben. Habe ich so das Gefühl.
Ist euch da was aufgefallen, welche das ist?
Ja, bei DSA sind zum Beispiel unglaublich viele Leute bei 4 hängen geblieben und gar nicht auf DSA 5 weitergegangen.
Aha. Wobei 4 würde ich jetzt anzweifeln. Ich würde sagen, es ist 4-1.
Ja, stimmt. Du hast recht. Entschuldigung.
Okay, also wenn wir schon was genau machen, ne?
Du kriegst den goldenen Nerd-Orden, Matze. Ich gebe ihn wieder ab. Ich habe ihn verloren. Schön. Es tut mir leid, die Medaille ist jetzt dein.
Ja, ich werde sie erstmal aufpolieren.
Ja,
genau. Nee, aber tatsächlich, ne? Also es gibt so, ich weiß nicht, bei Shadowrun ist die Community ein bisschen zerstritten, aber ich habe so das Gefühl, die meisten hängen so auf Shadowrun 5 fest.
Ja, das habe ich jetzt auch mitbekommen, obwohl ich es nicht spiele, weil viele sagen, 6 ist irgendwas ist in 6, irgendwas mit Tokens, irgendwie sagen die immer, irgendwas ist mit Tokens.
Ja, ja, da hast
was
du.
Was sie da nicht so toll finden.
Ja,
und alle warten jetzt auf Version 7 und hoffen, dass die besser ist, weil wohl anscheinend immer die Ungeraden gut waren.
Nee.
Also aber das ist auch für mich eine Hörensage, also, weil ich habe ja auch schon keine Ahnung.
Also es gibt unglaublich viele Leute, die sagen, dass Shadowrun 4 besser war als 3. Es gibt aber auch unglaublich viele Leute, die sagen, Shadowrun 3 war besser als 4. Also da ist die Community sehr zerstritten über diesen Sprung.
Also ich bin ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mir Shadowrun 4 nehmen.
Ja, ich auch.
Das hat einfach, also das ist auch irgendwie verkastelt und manchmal unnötig und bla, ne? Aber das war eigentlich schon ganz cool.
Es ist schon gut gemacht worden, genau. Das stimmt. Ja, genau. Also andere Fälle gibt es ja auch wie D&D zum Beispiel, wo die vierte Edition total gefloppt ist.
Ne? Wo dann, weil sie damit halt wirklich viel anders gemacht haben.
Ja, ne, die haben halt D&D 3 und dann D&D 3.5 rausgebracht. Und als dann die vierte rauskam, naja, ich meine, dann ist ja Pathfinder entstanden. Ne? Also quasi D&D 3.75.
Ja.
Weil die Leute keinen Bock mehr hatten. Ja, weil die Leute keinen Bock hatten auf D&D 4. Und dann hat Kaiser sich gesagt, hey, dann machen wir doch einfach D&D 3.5 mit Soße. Und es ist ihnen ja quasi wie geschnitten Brot abgekauft worden. Ne? Es gibt ja unglaublich viele Pathfinder-Spieler.
Ja, Pathfinder ist echt, ist echt noch ein Thema.
Ja, mittlerweile
ich auch in der zweiten Edition. Ich habe auch die Startbox von Pathfinder hier.
Ja.
Ich weiß es da nicht welche, aber irgendeine habe ich noch.
Ja, ja,
auch und Pathfinder. Im Humble Bundle gibt es die auch teilweise noch genug irgendwelche.
Da gibt es auch wieder.
Oder irgendwelche. Ja.
Da habe ich mir die zweite Edition geholt.
Ja,
als PDF. Also auch da wird ständig dran gearbeitet. Das heißt, da gibt es nicht nur Versionen von Spielen, sondern es gibt sogar so Abzweigungen nach links und rechts irgendwie. Gefühlt, ne? Also ist ja genauso wie jetzt mit D&D 5, wo jetzt ja quasi die 5.5 rauskam oder die 2025er Variante. Und da sind dann ja auch neue Sachen entstanden, wie zum Beispiel Tales of the Valiant, das dann von Kobold Press rausgegeben wurde, was im Grunde genommen das gleiche in grün ist. Nein, Entschuldigung, in blau. In diesem Fall. Ja, die Bücher sind blau. deswegen. Ne, also auch das ist ja im Prinzip das gleiche Spiel, aber nochmal in einem neuen Gewand. Also es ist komplett kompatibel zu D&D 5. Könntest D&D 5 Charakter in dem System spielen. Würde kaum einen Unterschied machen. Also vielleicht wäre das Balancing minimal off, weil die Tales of the Valiant Charaktere genauso wie die 2025er eine mehr Bonusaktionen kriegen, aber ansonsten ziemlich kompatibel.
Ich bin da jetzt nicht ordentlich drin, weil ich auch nur Spieler bin, aber ja. Von meinem Stand her würde ich sagen, ja, hast du recht.
Ja,
könnte man so stehen lassen.
Genau, ist ziemlich genau dran. Ja. Also ich könnte halt irgendwelche D&D 5 Supplements nehmen, irgendwelche Zusatzbücher und könnte halt sagen, okay, jetzt muss ich nur so 2-3 Anpassungen machen, dann kann ich es auch in Tales of the Valiant benutzen.
Mhm. Spannend, ja. Also mit der neuen Variation von D&D 5 habe ich mich tatsächlich auch noch nicht befasst. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir bei uns in der Spielrunde gesagt haben, solange nicht irgendwie jede Klasse, die wir hier spielen, bei uns am Tisch irgendwie die neue Version hätte, also kriegen könnte, machen wir das nicht, weil wir es irgendwie blöd finden, wenn jetzt, keine Ahnung, die Hälfte der Spieler irgendwie auf D&D 5.5 umsteigt und der eine bleibt noch bei D&D 5 hängen, weil es seine Klasse nicht gibt.
Nee,
und dementsprechend habe ich mich da noch nicht befasst. Das Einzige, was ich mir angeschaut habe, ist das neue Monster-Manual. Und ich sage, das Design mag ich in der Hinsicht, weil man die Stats schön direkt auf den Blick hat.
Mhm.
Ja.
Ja, viele Sachen
Punkt. Mehr habe ich mal nicht angeguckt.
Ja, viele Sachen in der ersten Version von 5, also in der Standardversion, wirken so ein bisschen wie übers Knie gebrochen. Ne? Also wir müssen jetzt schnell was produzieren, wo man dann auch so ein bisschen bei der Motivation ist, warum kommt überhaupt eine neue Version raus?
Ja, also ich hätte es ehrlich gesagt auch mal langsam cool gefunden, wenn die so ein bisschen an ihren, wie sagt man das jetzt, also nicht jetzt Abenteuer, sondern Hintergrundbücher über Geschichte und Gegenden, also das, was quasi DSA hat. Die haben ja auch irgendwie so Bücher über irgendwelche, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, weil Regionalbände, danke schön. Das fände ich irgendwie cool, weil dann kannst du das nämlich auch irgendwie ein bisschen mehr dann einbauen, wenn du dann da gerade in der Region rumschlenderst. Ja,
Settingbände, ne?
So.
Hatte D&D auch
bis zu der Edition. Ja, finde ich irgendwie schade, dass sie es nicht mehr haben. Jetzt versuchen sie irgendwelche Abenteuer zu machen in irgendwelchen Welten oder Gegenden. Und denkst du so, ja, okay, und was ist so der geschichtliche Hintergrund von dem ganzen Zeugs? Kriege ich das mal so ein bisschen, damit ich da ein bisschen mehr Tiefe reinbauen kann? Weil ich meine, du bist ja immer in irgendwo in der Welt und du möchtest diese Welt ja auch irgendwie ein bisschen spielbar machen und nicht sagen, ja, das war damals mal ein altes Königreich. Wow. Und dann musst du, wenn du überhaupt selber nachgucken. Und dann ist das wieder, wie wir jetzt gerade darüber reden, dann ist das so versionsübergreifend. Und ich glaube, irgendeine Version oder irgendwas hat ja Wizard mit der neuen D&D, also mit der D&D 5 Ausgabe quasi ja irgendwie wieder zurückgesetzt. Irgendwas war das mit der Zauberpest oder so, habe ich mal gehört.
Ah, ja, genau.
Wo ich auch denke, Gesundheit. Also die existierte dann noch. Irgendwie.
So es gab die.
In 4 oder in 3 und danach nicht mehr, angeblich nicht mehr. Und alles, was da passierte, ist dann irgendwie weg. Und du denkst dir aber so, aber naja, das ist doch eigentlich eine ganz geile Geschichte. Warum? Und.
Ja. Ja, das Ding ist halt, ich sag mal so, mit verschiedenen Versionen schreiben sich Autoren auch gerne mal irgendwie in die Enge selber und ich sag mal, wenn du zum Beispiel jetzt für DSA was schreiben willst, da existiert ein riesiges, gigantisches Archiv an Dingen für die Hintergrundwelt und ich sag mal so, du kannst kaum etwas schreiben, also ne, ein Abenteuer oder ein Zusatzwerk für DSA zu schreiben, bedeutet halt unglaublich viel Recherche, weil du halt richtig viel nachlesen musst. Du musst ja gucken, okay, da in dem Dorf hat das schon mal jemand beschrieben. Gab es da schon mal einen Plan oder sowas, ne? Und so weiter und so fort. Und dann musst du ja gucken, oh warte, wer ist der regionale Herrscher? Ist das schon immer so gewesen oder gab es in der vorherigen Version hier einen anderen regionalen Herrscher? Dann gibt es noch die Briefspieler, deren Content auch als Kanon gewertet wird.
Und die Briefspieler jetzt noch bedeutend sind, bin ich mir
jetzt nicht mehr. Ja, wahrscheinlich mittlerweile nicht
früher
mehr.
Früher
ja. Ja, genau. Ne, aber deren Werke sind oder deren Schreibsachen sind, werden halt von einigen in der DSA-Szene trotzdem als Kanon gewertet und werden trotzdem als wichtig erachtet. Ne, und wenn du
das als Autor, haben wir noch nie was gehört.
Ja, und wenn du das als Autor dann nicht einbaust in dein Abenteuer, ne, dass da quasi irgendwann mal der, der Baron zu Hinterdingen, keine Ahnung, dreimal am Tag einen Furz ablässt, dann werden die beleidigt. Ne? Also dann fühlen die sich direkt auf den Fuß getreten.
Also Tini, für dich, so früher, damals gab es das Forenspiel und das Forenspiel wurde dann mit Briefen gemacht. Und wenn dann jemand zum Beispiel im Forum Graf, Gräfin, sonst wie was von sonst wo ist, ne? Und du hattest da auch ein also jemand, der auch wirklich Bock drauf hatte,
ja.
Dann hast du aber auch keinen Brief bekommen, sondern ein kleines Päckchen mit einer Rolle, mit Siegel und einem Pipapo. Ach
Gott, ja.
Also die haben sich da richtig ausgetobt und dann haben die wirklich In-Game-Gespräche quasi über diese Briefe, wie auch immer, halt eben gemacht. Ja.
Ja.
Und diese Figuren, die sind Kanon geworden. Boah.
Also nicht obwohl alle, das in Anführungsstrichen nur Forumspieler sind.
Ja. Total.
Boah, das ist krass.
Und ich hatte mal einen Briefspieler bei mir am Tisch sitzen, als ich noch DSA supportet habe, und dann habe ich irgendeinen lokalen Baron beschrieben und dann sagte der, nee, Moment mal, der hat aber irgendwie braune Haare und nicht, der ist nicht blond, der hat auch keine blauen Augen, der hat braune Augen. Außerdem, ich hatte mir extra den Namen rausgesucht, muss man dazu sagen, ne? Also der Dame passte.
Ja.
Und dann sagte, nee, das kann der nicht sein. Und dann fing der Spieler an, den Charakter anzuzweifeln, also diesen NSC anzuzweifeln.
Oh Gott.
Es stand aber nie irgendwo eine offizielle Beschreibung. Es gab in den Werken gab es nur den Namen. Ne? Also mehr stand
okay,
mir da
jetzt
nicht zur Verfügung. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht zu gucken, wer ist denn offiziell der lokale Baron da. Ne?
Mhm. Okay, also das gibt mir gerade ein ganz neues Level von DSA. Also ja, ich wusste ja, dass die Welt sehr krass beschrieben ist.
Total.
Und du eigentlich gar nichts Neues, Eigenes da reinbauen kannst, wenn du da die Hardcore-Spieler hast, die sich sagen, nö, ich spiele nur genau das, was da auch Kanon ist. Aber das von den Briefspielern, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja richtig abgefahren.
Wobei die meisten davon auch halt einfach sehr nette Leute sind und einfach sehr tief
im Lore.
Und,
klar.
Ne, und ich sag mal, das war denen dann auch nicht so wichtig, ne? Sondern es war eher so, naja, okay, ne? Das ist aber nicht die offizielle Beschreibung. War ganz witzig, weil das der Spieler dieses Barons war, der bei mir am Tisch war. Und der fand das irgendwie auch witzig, ne? Dass dann sein Waffen da irgendwie auftaucht.
Sehr gut.
Ich meine, ist ja auch ein bisschen Bauchpinselei, ne? Also.
Ja, gut, ja klar. Schon. Ist es eigentlich bei Shadowrun dann ähnlich? Dass das so krass beschrieben ist?
Also es gibt bei Shadowrun
unglaublich
viele Romane.
Nicht in der Form. Also genau, es gibt Romane. Es gibt eine Romanreihe, die ist meines Erachtens so alt wie Shadowrun selber, vielleicht ein bisschen jünger.
Ja.
Die von Robert Enschlag, ich weiß, ne? Das so die erste ja. Trilogie, die quasi in die Schatten begleitet. Aus meiner Erinnerung auch da etwas, womit ich angefangen habe, großartiger Einblick.
Ja.
Ich würde ihn aber heute nicht mehr empfehlen, weil er ist einfach dafür zu alt, weil der Blick auf oder in die Schatten ist heute ein anderer und der Einstieg ist auch ein anderer.
Total.
Man hat ja auch ein anderes Verständnis für Cyberpunk und Co. Ja. Also ich würde es, großartige Erinnerungen, aber ich glaube, funktioniert heute so in der Form nicht mehr. Ne?
Nee,
aber dafür gibt es viele, viele andere Romane und was ich immer noch großartig finde, es gibt halt auch deutsche eigenständige Romane, weil Deutschland ist ja, was Shadowrun angeht, teilweise vor der Original-Timeline.
Normal, was?
Und, eine der seltenen Sachen in der Rollenspielszene ist, dass die deutschen Sachen oder die Sachen, die von einem deutschen Verlag produziert werden, ins Englische zurückübersetzt werden. Also dass die deutschen Shadowrun-Autoren selber Sachen schreiben dürfen über alles, was Deutschland betrifft. Und das wird teilweise dann ins Englische übersetzt und dann in England, also in den USA auch verkauft.
Ja, also das wusste ich, dass wir deutsche, sage ich mal, Werke haben, mehr haben über unsere Städte als zum Beispiel die Amis. Aber wie meinst du das mit, wir sind der Zeit voraus? Also
wir sind der Timeline voraus.
Wir sind der Timeline, genau, wie meinst du das? Das heißt also, wir hier in Deutschland haben schon Bücher von, ich sag jetzt mal, 2070, so nach dem Motto. Und die Amerika haben noch,
sind noch spielen noch 2060. Die deutsche Timeline ist halt eigenständiger und geht halt mehr voran. Es wird ja vorgeschrieben, weißt du, es wird ja vorgeschrieben und die deutschen Schreiber sind einfach, ich sage jetzt mal, Fixer, ne?
Ja.
Mhm. Es muss natürlich mit Cataclysm, mit den Original-Lizenzinhaber, immer ein bisschen abgesprochen werden, damit man sich da nicht irgendwie ins Gehege kommt. Ne?
Genau.
Und die haben aber relativ freie Hand. Gab es auch letztens ein Panel von irgendeiner Con von Pegasus Zoo. Kannst du raussuchen. Das ist natürlich dann im Original viel besser als das, was ich jetzt so komprimiert dazu gebe. Ne?
Ja.
Ja, es lebt aber auch davon, dass die ganzen Shadowrunner im Pegasus Verlag sehr beständig sind und dass Pegasus auch gefühlt ewig Rechteinhaber ist. Ne? Also ich meine, vorher war es Fanpro. Ich meine mich zu erinnern, dass es Version 1 und 2 war und dann zu Pegasus rübergegangen ist.
Also genau, und Pegasus gibt jetzt auch die mittlerweile halt auch die Romane raus.
Ja.
Genau.
Wobei das jetzt auch ein bisschen eingeschlafen ist.
Ja, ich weiß. Da ist, ja, genau, seit 21 nichts mehr erschienen. Ja.
Aber andere Frage, das würde jetzt nicht clashen, wenn es bei Shadowrun eine neue Version rauskommen würde, dass wir hier der Timeline voraus sind? Oder müssten wir dann warten quasi?
Soweit ich das mitgekriegt habe, hat Shadowrun 6 nicht mehr so richtig viel Timeline. Also das ist mit Shadowrun 5 und Shadowrun 6 ist das, ist diese quasi diese Meta-Kampagne so ein bisschen zurückgefahren worden, wenn man das genau nimmt. Da ist, das ist nicht mehr so ganz so viel.
Was ich allerdings auch begrüße, weil ich bei Shadowrun mehr, also ich habe ja immer schon mal bei DSA gesagt, studierst du noch oder spielst du schon? Ja. Finde ich bei Shadowrun tatsächlich noch schlimmer.
Ja.
Weil du aufgrund des Zeitalters, aufgrund des Szenarios, was du da bespielst, hast du ja auch einfach die Informationen, die da sind. Da hast du ja mehr oder weniger Zugriff drauf. Bei DSA kannst du dich immer zurücklehnen. Naja, mein Held kommt halt von da. Der weiß halt nicht so, was da hinten passiert. Ne? Da kannst du dich ein bisschen zurücklehnen. Und ich finde es ja immer schön, wenn die Charaktere auch so ein bisschen repräsentieren, was sie, wo sie aufgewachsen sind und was sie können und, ne? Also ein bisschen Teil der Welt sind.
Ne? Ja.
Ja.
Wenn das aber der Anspruch ist, dann ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn du vielleicht gar nicht so richtig alles lesen willst, kannst, ne? Also auch von wegen Verfügbarkeit, oder auch Zeit.
Ja.
Ne?
Also es ist, ja.
Und bei Shadowrun, also wir haben da so einen bei uns damals gehabt, der war da wirklich hardcore drin, also der hat auch gefühlt diese Quellenbücher quasi auswendig gelernt. Da kommst du nicht gegen an.
Krass. Nee, da kommst du auch nicht gegen an.
Na, das hat mir dann meinen Spaß da genommen.
Das ist der Konzern, warte mal, wenn der Konzern beteiligt ist, dann, dann ist das ja die Implikation so und so, ne? Also wenn auch so Rückschlüsse gezogen.
Ja.
Die vielleicht vom Spieler da gar nicht so vorgesehen waren, weil der das nicht wusste.
Ja.
Also ich.
Ja.
Genau.
Verstehe.
Ja. Tini, für dich übrigens vielleicht interessant, einer der fleißigsten deutschen Shadowrun-Romanschreiber ist Markus Heitz.
Mhm. Ja. Du, habe ich auch schon mal mitbekommen. Ja. Das Problem ist, mein Bücherregal sagt irgendwann nein.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Also zwei Möglichkeiten.
Was mich eigentlich nicht so interessiert, ja, ich bin ganz Ohr.
Das eine ist, man leiht sie sich aus, ich habe die zwei Sammelbände da.
Ja.
Oder man geht auf digital.
Ah, digital kann ich
nicht. Ja,
ich brauche was in der Hand. Also ausleihen.
Ja.
Das ist wie groß und dick sind diese Sammelbände? Nächste Frage. Ja, okay. Ja,
also sie sind nicht. Also es ist ein normales Romanformat. Und ich würde behaupten, pro Sammelband sind so 900 bis 1000 Seiten. Da sind dann aber immer drei Bücher drin.
Okay. Ja, gut, das ist in Ordnung. Aber es ist ja Sammelband. Ja, doch. Ja. Ich dachte Sammelband, mit 300 Seiten, doch, das ist schon.
Genau, aber die Romane sind halt nicht versionsspezifisch, ne? Also die sind halt schon.
Genau.
Ich meine, aber wie Matze schon sagte, ne? Also die älteren Bücher, die beschreiben halt, ich sag mal, Technologie, die in Shadowrun 1 oder 2 oder vielleicht auch noch in 3 verwendet wurde. Das hat sich ja über die Versionen auch geändert. Und das sind so Sachen, die ich immer interessant finde, ist, wenn eine Version im Prinzip das komplette Spiel einmal neu erfindet, statt so Sprünge wie von Shadowrun 4 auf Shadowrun 5 zum Beispiel, wo ja Details quasi geändert wurden, gibt es ja auch Versionssprünge, wo man sagen kann, hui, das ist jetzt ein neues Spiel.
Mhm. Ja.
Also wenn ich zum Beispiel von Shadowrun 3 auf 4 gehe, finde ich, da hat sich unheimlich viel von der Welt geändert.
Genau. Ja.
Und gerade wenn wir jetzt so von der Welt gehen, dann wurden ja die verflixt, wie hießen die denn? Die quasi selber ins WLAN konnten.
Die Decker, zu Hacker, ja.
Ach,
nee.
Ach so, die Otaku meinst du?
Nee.
Ja, die hießen, in Shadow 3 hießen sie noch Otaku und dann heißen sie anders.
In 4 gab es die Hacker, genau. Die keine Hardware brauchten. Sie selber
Richtig,
waren die
genau.
Hardware.
Genau, das sind die.
Das sind die Otaku.
Nein, das sind die Nachfolger der Otaku aus Shadow 3, genau.
Ja.
Das ist quasi die Weiterentwicklung.
Ne? Das heißt, wenn du vorher quasi immer erstmal ohne Ende Kohle brauchtest, damit du ein geiles Deck hast, weil du ansonsten nicht richtig performt hast, ne? Und dann kommt auf einmal jemand mit einem neuen Charakter und der ist quasi Hardware.
Ne? Technomancer.
Technomancer, ganz genau so.
Technomancer. Mein Gedächtnis funktioniert doch noch.
Ja.
Genau, also es war halt durch die Technologie in Shadowrun 3 war es nicht möglich, weil du musstest dich einstöpseln. Das heißt, du hast dann Otaku gehabt, das waren Leute, die hatten eine Datenbuchse und die brauchten kein Cyberdeck, um sich einzustöpseln. Das Gehirn war das Cyberdeck. Und die haben sich dann, als dann quasi die Matrix wireless wurde, von Shadowrun 3 auf Shadowrun 4, haben die sich weiterentwickelt zu den Technomancern und genau. Waren plötzlich so ein Ding, dass plötzlich Leute ohne Technologie ins Netz konnten. Quasi Zauberer der Technologie.
Oh, ja.
Ja,
okay.
Genau. Ne, es gab viele Leute, die haben von Shadowrun 3 auf Shadowrun 4 gemeckert, weil Shadowrun 3 noch relativ unterschiedliche Regelmechanismen für verschiedene Arten von Charakteren hatte. Ne? Also Rigger haben anders funktioniert als Decker, Magier haben anders funktioniert. Und Shadowrun 4 hat das gestreamlined. Also die Regeln waren plötzlich die gleichen. Und da haben einige der Leute gesagt, oh, das ist aber nicht mehr mein Shadowrun, weil jetzt, also ich will aber, dass der Decker sich anders anfühlt als der, keine Ahnung, als der Rigger.
Oh, okay. Ja.
Also auch das ist Teil des Versionen-Blues, wenn man das genau nimmt.
Genau, es macht halt das Feeling dann halt eben anders. Ne?
Ist ja mit Deadlands genauso.
Deadlands, finde ich, ist quasi ein Paradebeispiel.
Ja.
Also, Tini, du hast ja Deadlands noch nicht gespielt.
Ja, genau, ich würde sagen.
Also, in der klassischen Version hast du halt mehrere Pokerdecks, mehrere Pokerchips. Du hast gefühlt alles an gängigen Würfeln mehrfach vertreten pro Nase. Und dann hast du halt deinen Charakterbogen. So.
Ja.
Und das ist das, was jeder dann irgendwie hat, ne?
Ja.
Du hast halt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt den Zauber, damit das und das passiert, sondern ich mache den Zauber, ich würfel eine Probe, ziehe dementsprechend Karten. Und je nachdem, welche Karten ich ziehe, passieren Dinge.
Oh. Also,
das heißt, du möchtest eigentlich nur eine Kleinigkeit bewirken. Der Manitou, der dir die Kraft schenkt oder leiht, ist aber sehr zugetan von dieser chaotischen Idee. Und du ziehst dann meinetwegen Full House oder sowas, was dann in der Regel irgendwie so ein Maximum-Effekt ist. Ne? Und auf einmal verschwindet die ganze Stadt vor dir. Abenteuer gesprengt.
Oh nein!
Ja?
Okay.
Das sind halt Dinge, die passieren können. Und das kann man jetzt mögen, muss man nicht. Ich find's enorm geil.
Ja. Das ist
so
halt
unkalkulierbar.
Genau. Ja, und das ist halt eine Sache,
in der neuen Version ist das nicht mehr so.
Komplett
okay. Eng.
Da ist es einfach
bis Punkte aus und dann passieren Dinge.
Genau. Und alle.
Okay, ja, ich verstehe.
Genau, und alle Übernatürlichen funktionieren fast gleich oder ähnlich zumindest.
Mhm.
Das ist nur eine andere Geschmacksrichtung quasi.
Okay, dann habe ich jetzt mal eine Frage an euch, weil ihr euch jetzt ja mit mehreren Versionen, also generell auskennt. wenn, also wo das ist so gesagt, ne, ob bei Shadowrun oder jetzt hier bei Deadlands, das klingt ja schon nach einer relativ großen Änderung. Hier ist die Frage, gibt es für euch Versionen, die auch damit so ein bisschen das ursprüngliche Konzept dieses Regelwerks quasi sprengen, also quasi die Seele neben des Spiels, was es eigentlich darstellen total wollte oder
absolut
sollte?
Absolut.
Ja? Erzähl, absolut, welches ist das für dich?
Also es gibt in verschiedenen, ich sag mal, es gibt in verschiedenen Rollenspielen verschiedene Versionen, die für mich die Seele des Spiels nicht übertragen.
Ja, bei Dungeons nimm mal ein Beispiel.
Bei D&D war das D&D 4.
Aha. Zum warum? Beispiel,
weil D&D 4 sich anfühlt wie ein Computerspiel. Die Klassen konnten im Prinzip die gleichen Sachen. Also das war halt, du konntest halt Area Damage machen, du konntest halt Single Damage machen, konntest halt blocken. Du hast halt diese vier Rollen gehabt. Und ich sag mal, die Klasse selber war nur noch ein Flavor. Das war also quasi, ob du jetzt ein Area Control Magier spielst oder ob du ein Area Control Kleriker spielst, sieht dann einfach nur noch anders aus. Und die Kräfte heißen anders, weil die machen genau das Gleiche. Es war halt der Versuch, ein absolutes Balancing reinzubringen zwischen den Klassen. Es fühlte sich, und dadurch, dass du halt so dieses klassische, auch für alle Klassen dieses hattest, das kannst du einmal pro Tag einsetzen, das kannst du einmal pro Szene einsetzen, das kannst du einmal pro Kampf einsetzen, fühlte sich das Ganze sehr, sehr computerspielmäßig für mich an. Es gibt Leute, die mögen die vierte Edition für ihre, dafür, dass sie so taktisch ist, aber ich persönlich bin kein Fan der vierten D&D-Edition.
Mhm. Oh, okay, spannend. Matze, was fällt dir da so dazu ein? Was ist so dein
Seele-aus-1-Edition? Also ich bin da tatsächlich bei Deadlands.
Ja.
Weil es wirkt halt so planbar, ne? Es ist so, das ist, aktuelle Deadlands-Regelwerk ist ja auf Savage Worlds, ne? Und das ist halt alles ganz klar gegliedert. Ne? Du hast deine Aktion, du hast da deine Würfel und dieser Chaos-Faktor bei den Zaubern, der Chaos-Faktor bei den Aktionen, es ist halt alles so gestreamlined. Ne? Und Deadlands war für mich immer so, du brauchst am Anfang ein bisschen Glück, weil du musst halt Karten ziehen, danach kriegst du halt deine Punkte, danach verteilst du die, wobei man kann da immer noch ein bisschen was rausholen oder auch beeinflussen.
Absolut.
Ne? Und im Zweifel kann man immer noch sagen, boah, das ist so eine Karteileiche hier, ich glaube, ich möchte mal bitte neu ziehen, ne? Das ist ja genau völlig legitim.
Der Charakter baumelt schon mal am Galgen im Dorf.
Richtig, richtig. Und dann baust du dir da irgendwo deinen Charakter raus. Ja? Es ist ein Kaufsystem. Ja. Und dann machst du dir das da fertig. Und du weißt halt nicht, ob die Sachen halt immer klappen und wie sie klappen. Mhm. Und das, finde ich, repräsentiert aber dieses geile Zaubersystem. Also auch vom Hintergrund der Welt, ne? Weil du
nimmst
halt mit den Dämonen um die Kraft, um sie benutzen zu können, ne? Und das ist halt bei den Savage Worlds Regeln halt raus. Das ist halt so in der Form nicht mehr da.
Das
ne?
stimmt.
Und ich würde dazu ergänzen, ich finde halt auch, warte, ich bin noch nicht fertig. Beim Zaubersystem sind halt einige Zauber rausgefallen, die halt auch wieder schön Chaos-Faktor gemacht haben.
Total.
Also einen schönen Zauberzieh. Da kann ein Zauberkundiger dann halt anderen wiederum mehr Aktionen verschaffen. Und das kann halt den ganzen Kampf wieder irgendwie umdrehen.
Ne? Total.
Ja.
So als Beispiel.
Stehe.
Ja.
Genau. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sich die Charaktere in der klassischen Deadlands-Version kompetenter anfühlen als in Deadlands Reloaded.
Können. Ja, spannend. Okay. Also ich kann jetzt nichts dazu sagen, weil ich tatsächlich noch keinen Editionssprung so groß mitgemacht habe. Wo ich jetzt sagen würde, boah, das hat jetzt die Seele rausgerissen und das ist gar nicht mehr das Spiel, was ich kenne. Vielleicht kommt das irgendwann noch.
Wer weiß.
Wer weiß, ne?
Ich kann dir zum Beispiel noch sagen, ich habe ja damals den Umschwung von DSA 3 auf DSA 4 gemacht.
Mhm. Ja.
Und für mich war das eine völlige Offenbarung. Für mich wurde da einfach einiges ganz, ganz richtig gemacht, zu dem damaligen Zeitpunkt.
Ja.
Ne? Aus heutiger Sicht anders, aber Aber damals definitiv. So.
Ja.
Und ich habe das meiner damaligen Runde dann gesagt, so ich würde dann jetzt bitte ganz gerne und so weiter. Mhm. Ja, können wir ja mal ausprobieren. Aber wir brauchen es eigentlich nicht. Und, ne? Okay, alles klar. Mhm. Und dann wurde da ein, zwei Mal gespielt. Und dadurch, dass es halt nicht mehr so linear ist und so ein Baukastensystem und so weiter, fanden das richtig viele richtig, richtig schlecht. Und das war dann so, das ist nicht mehr mein DSA. Das will ich nicht spielen.
Das sind Punkt. Nicht meine Nudeln mit Soße.
Ja. Ja, ja, absolut. So. Also, ja, du lachst.
Ja. Ne?
Und
ja.
Also ich weiß, dass an diesem Editionswechsel Runden kaputt gegangen sind.
Total. Also, es gab schon Leute, die gesagt haben, oh, DSA 2 auf DSA 3. Naja, gut, es ist noch relativ ähnlich und auch relativ kompatibel. Aber DSA 4, das spielen wir nicht mehr. Nee, das machen wir nicht. Und erstaunlicherweise waren das in manchen Gruppen die Spieler, die gerne auch in ihrer Charaktersteigerung geschummelt haben.
Mhm.
Weil früher hast du bei DSA 2 und 3 hast du nämlich gewürfelt, ob dein Charakter steigert oder nicht. Du hast halt so und so viele Würfe zum Steigern gehabt und dann kann es sein, dass ein Charakter auf Stufe 5 besser ist als ein Stufe 10 Charakter, weil dem Spieler, der Spielerin einfach zufällig alle Würfe gelungen sind.
Oh, ja.
Na, das war einfach
ein Zufallswurf. Ja, immer dieses Zuhause auswürfeln, ne? Müsste man das sagen, ja.
Hm. Ja, es sieht zu Hause ausgewürfelte Charakterwerte und so, ne?
Ja, genau.
Immer und cool. Deswegen bin
ich, okay, ja, spannend.
Ja, deswegen bin ich generell, und das ist halt auch so ein Versionsding, generell ein Freund von fairen Erschaffungssystemen, die dafür sorgen, dass alle zumindest die gleichen Voraussetzungen beim Charakterbau haben. Das kann natürlich sein, dass Leute, die sich mit den Regeln gut auskennen, dann in Anführungsstrichen kompetentere Charaktere bauen als andere. Aber die Chancen sind für alle gleich.
Mhm.
Ne, also
ja.
Jeder hat die Möglichkeit, sich den Arakokra-Barden zu bauen oder was weiß ich, was gerade die optimale Zusammenstellung ist.
Ne? Ja.
Und das wird nicht mehr ausgewürfelt. Ja, du hast leider keine 17 gehabt, also oft, ne, für Charisma, also kannst du kein Paladin spielen. So war das früher bei AD&D.
Hm.
Na, da musstest du mindestens einen Wert auf 17 haben, um überhaupt Paladin spielen zu dürfen.
Oha, okay.
Ja, da, unter krass. Charisma 17 gab es kein Paladin. Du kannst jetzt
kommt für mich.
Ja.
Das war hart. Also,
es kommt für mich kommt es immer ganz hart darauf an, was das System halt auch möchte. Ne? Also genau. ich mag beides, bloß wenn ich wirklich ernsthaft und lange spiele, also wirklich Kampagne im ernsten Sinne,
ja.
Dann hätte ich es gerne schon so ein bisschen planbar und balanciert.
Genau. Ja?
Wenn es jetzt eher, ich sag mal, ein Con-System ist oder mal so ein hochkarätiger Lückenbüßer oder auch einfach mal ein schnelles Spiel zwischendrin, ja, dann kann das auch gerne so ein bisschen krude und durcheinander sein. Bei Deadlands hat mich das noch nie gestört zum Beispiel, auch wenn wir da echt Kampagnen gespielt haben. Ich finde auch zum Beispiel bei DCC, da würfelst du nimmst den Würfel und würfelst von oben nach unten durch und du nimmst die Attribute genauso, wie sie kommen.
Das ist auch ein Klassiker aus AD&D tatsächlich, ja.
Genau, da gibt es kein Tauschen, kein gar nichts. Fängst auf Stufe 0 an und wer überlebt, darf sich dann überlegen, was darf ich denn werden?
Genau. Weißt du?
Ja.
So.
Ja.
Ist für mich okay, ist Teil des Spiels. Ist muss man sich drauf einlassen, ne? Sonst wird es einem halt keinen Spaß machen.
Klar. Ja.
Total, ne? Also absolut. Das sehe ich auch genauso. Und ich glaube, da draußen gibt es für jeden die richtige Version jedes Rollenspiels in irgendeiner Form. Man muss dann auch nur noch Leute finden, die mit einem spielen.
Ja, genau. Aber auch da wird sich was finden, denke ich, ist einfach mal.
Ne? Also und Matze, du hast auch so DSA 1 mal wieder gespielt, ne? Also von daher.
Wir haben auch DSA 1 mal wieder gespielt, das stimmt. Ganz klassisch. Okay. Aber wir haben quasi vorab eine Hausregel gemacht, weil wir haben auch alte Abenteuer gespielt. Und wir haben sie so gespielt, wie sie im Buch standen. Ja. Und Alter, manche Sachen sind da echt nicht gut gealtert. Ja, und die dürftest du auch heute so im DSA nicht mehr reinbringen. Nee, es gibt einfach keinen Sinn. Also ich sage mal, du warst halt im Dungeon, also auch ein Wald kann ja auch ein Dungeon sein, ne, um es jetzt kurz zu machen.
Ja. Mhm.
Und ja. Du gehst da lang und hin und her und dann ist da irgendwie ein Gebäude und du hast keinen Grund, da reinzugehen. Wir sind noch nicht reingegangen, weil wir haben da irgendwie so reingelugt und haben gesehen, nee, da drin ist was, was uns echt wehtut und wir können ja nichts, wir sind ja nichts, ne? Und wir sind ja auch halbwegs schlau, also gehen wir da nicht rein. Punkt. Ne? Hat auch gar keinen Sinn gehabt. Also es waren irgendwie so zwei Seiten des Abenteuers, die waren dann weg. Wäre wahrscheinlich aus persönlicher Sicht eine coole Begegnung gewesen. Macht aber gar keinen Sinn, da reinzugehen. Ne?
Ja.
Und dann hast du damals, also in Anführungsstrichen, ich glaube, sie sollten cool sein. Sie waren es halt einfach nicht so Wettbewerbe. Und diese Wettbewerbe waren, ja, ihr seid jetzt auf dem Floß, eure Charaktere können das nicht, aber der andere, der kann das natürlich, aber ihr solltet jetzt eigentlich siegen. Und dann hast du wirklich eine Würfel-Odyssee und dann heißt es, bei DSA 1 gab es ja keine Talente, ne? Das heißt, du hast nur immer auf die Eigenschaften und dann musst du immer auf Gewandtheit oder Geschick oder wie das früher hieß, ne?
Mhm.
Und der Spielleiter oder der Meister, ne, korrekt gesagt, hat dann quasi gewürfelt, hat dann meinetwegen geschafft. Dann würfelt dann der Spieler des Helden. Dann hat es dann nicht geschafft. Mhm. Und dann hast du wirklich so eine kleine Linie gehabt und das ging ewig. Ich glaube, das ging so auf 20 oder 25 Proben. Ja. Mhm.
Oh.
Also allein das ist schon sehr, sehr lang und unnötig und so weiter. Das Ding ist, wenn du aber mit vier Spielern da sitzt, dann haben Spielleiter und der andere Charakter was zu tun und die anderen drei sitzen da und kochen sich einen Kaffee. Also
toll.
Super entspannt. Und das waren immer so Sachen, wo wir in die Hausregel quasi hatten, das war so meine Voraussetzung, da mitzuspielen. Wir konnten vorspulen oder skippen.
Ja, sehr schön.
Ja,
das
ja,
heißt,
sinnvoll,
das heißt,
sehr sinnvoll bei solchen Sachen.
Genau bei dem Ding. Ne, ich habe dann so gesagt, ich frage mal direkt nach, wird es auf das und das hinauslaufen? Ja. Okay, alles klar, dann skippen wir das. Okay, alles klar.
Mhm.
Und das war genauso, dann gab es irgendwie so ein Höhlensystem und es war eigentlich von vornherein klar, du gehst rein, Sachen passieren, aber nichts Spannendes, sondern irgendwie, du läufst da halt rum, musst ja was merken, da kommt vielleicht ein dusseliges Rätsel, ne? Dann habe ich gesagt, folgende Dinge passieren. Ja, genau, okay. Wird uns wahrscheinlich so zwei Stunden klauen und kein Glück machen. Wahrscheinlich nicht. Okay, wollen wir das ganz schnell zusammenraffen? Ja, okay, können wir machen.
Ja.
Ne? Und dann war das aber auch okay. Also dann war das vertretbar.
Ne? Das kann man dann auch spielen, ja. Das ist eher früher wurde also noch so, anders gespielt als heute.
Also so wirklich vorhersehbare Sachen eigentlich, die dann ausgespielt wurden damals.
Ja, es ist halt, ich glaube, es wurde davon ausgegangen, also ich habe es auch in Anführungsstrichen so damals gelernt, man muss das halt ausspielen. Ne? Und wenn die Charaktere halt von links nach rechts gehen, dann muss man das halt ausspielen. Und man muss ja alles durchgucken und hin und her. Ne?
Ja.
Ich werde aus damaliger Zeit meine schlimmste Rollenspielerfahrung, das war tatsächlich das Meers-Rollenspiel, das Mittelerde-Rollenspiel auf Rollmaster-Basis.
Ja, Rollmaster.
Rollmaster, genau. So.
Mhm.
Diese Tabellen mit, also du hast dann immer so, ja, ich habe so und so einen Angriff gewürfelt und dann, ja, würfel das, würfel dies, würfel das, würfel jenes. Und der Spielleiter dann immer in irgendwelchen Tabellen, ja, warte, alles klar, du hast den Troll dann an der linken Ferse getroffen und kriegst zwei extra Schaden oder irgendwie sowas. Das war vertretbar. Das war ein bisschen krude, aber das war irgendwo vertretbar. Und irgendwo war es ein bisschen witzig, weil.
Ja.
Ne, also irgendwo, das war okay.
Also,
was aber super nervig war, dass du deine Stunden und Tage durchgeplant hast. Das heißt, deine Pferde können 4 Stunden lang geritten werden. Nach 4 Stunden müssen sie abgesattelt werden, dann müssen sie gepflegt werden und getränkt und keine Ahnung was. Und ihr müsst ja auch eine Pause machen. Und weil im Regelwerk steht, dass ihr so und so lang kommt, ne? Und dann war immer ganz wichtig, dass du in den Pausen dann immer Kräuter gesucht hast, weil sonst, es gab ja, Heilung war ja quasi nicht da, ne? So im Heilzauberbereich, ja, oder irgendwie sowas. Ja, also das war so für mich auch noch aus heutiger Sicht so, kannst du es absagen.
Und es gab also Tabellen für alles, ne? Also echt.
Okay, das ist krass.
Also ich sag mal, ne, auch beim Kräutersuchen hast du auf eine Tabelle gewürfelt.
Das war, ich meine, gut für den Game Master, ja, so, aber
na, übertrieben
gab's, du kannst halt, ja auch, ja, mal, ja, sehr strikt, ich meine, da kannst du ja, wenn du dich wirklich danach hältst, das ist sehr strikt und du kannst ja gar, ja, nicht irgendwie auch als Game Master mal irgendwie sagen, ja komm, anstatt von, keine Ahnung, Pfefferminze hast du ausnahmsweise mal Kamille gefunden oder so, ja, das war, du gerade brauchst, so, weißt,
genau,
du,
mit denen. Ja. Und die waren dann unterschiedlich, ah, wo du warst, ne, also.
Ja, ja.
Die sind nicht immer gleich, nein, 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 nein. Du hast dann, das wirklich Bücher voll mit Tabellen gehabt.
Boah, ja, nee, okay, das wäre auch nicht so meins. Also ich weiß auch, ich habe hier auch ein Regelwerk, es hat auch was, ist auch was von Herrn Ringe, von Mittelerde, das ist Abenteuer Mittelerde heißt es tatsächlich. Mhm. Da planst du auch deinen Trip, einfach damit der Game Master weiß, okay, in den und den Regionen, oder also da und da gehst du durch, und in den und den Regionen sind die und die Gegner. Es ist halt, ja, auch in der Hinsicht geplant. So, ich weiß noch nicht, was so krass geplant ist. Also ich habe es noch, ja, nie gespielt. Ich habe es nur mal irgendwo in Let's Play angefangen zu sehen. Da dachte ich auch, okay, da brauchst du halt am Anfang des Abenteuers arsch viel Zeit, um halt eben deine ganze Sache zu planen. Und wer ist der Ausguck und wer ist der, der nach hinten geht und wer ist der, der für, na, also wer ist so gesehen Trossmeister, wer ist Speer, wer ist Sicherung nach hinten, so ein auf den. Mhm. Und da müssen nur die Leute und dürfen auch nur die Leute dementsprechend würfeln.
Das
ist halt die Frage. Mhm. Muss man wahrscheinlich mögen, so, ne?
Ist aber eine klassische Hexcrawl-Mechanik. Ja. Also, dass du halt, ja, ne, Rollen festlegst während der Reise und ja, genau, ne? Also, dass du, ja, das halt, das soll halt auch dazu führen, dass nicht immer alle ihre Wahrnehmungsproben würfeln, ne, sondern dass man, mhm, sich irgendwie so ein bisschen Gedanken darüber macht, wer macht das denn? Und dann würfelt, ja, am Ende derjenige, der es am besten kann, weil der für die Rolle eingeteilt wird. Das macht die Verbotenen Lande macht das auch so.
Ja, ja. Ja. Ja,
also, genau, so viel zu den Versionen und zu all dem, was da so mit zusammenhängt. Unsere lieben, mhm, Zuhörenden da draußen. Ihr habt bestimmt auch alle eine große Meinung zu diversen Versionen von Rollenspielen. Die könnt, ja, ihr uns gerne zukommen lassen, die Meinung.
Genau, schreibt uns doch mal auf. Wohlbehalt.
Schreibt uns mal, wo Spotify. Entschuldigung.
Alles gut.
Nein, nein.
Wo wurde für euch etwas verschlimmbessert? Oder wo wünscht ihr euch vielleicht eine neue Version? Also vielleicht, ja, einfach mal von einem alten System, weil die Welt so schön ist. Oder weil das gerade so schlimm ist.
Genau. Wo wurde die Seele rausgerissen? Vom Spiel. Ja. Von einer Person zur anderen.
Ne? Genau, was ist passiert? Was ist geschehen? Wer hat euch wehgetan oder so ähnlich?
Genau.
Wer hat's euch, wer hat euch was angetan?
Ja.
Genau. Gibt ja so viele, unglaublich viele, viele, viele Dinge, ne? Also so viele Versionen von so vielen Spielen. Was stört euch an Editionen? Was wünscht ihr euch an neuen Editionen vielleicht auch? Oder wo denkt ihr, boah, das Spiel, das braucht unbedingt mal eine neue Edition? Das wäre ja auch mal eine Option. Wünscht euch doch mal was.
Ja, genau. Erzählt mal. Genau. Alles klar.
Macht das mal.
Bis dahin würde ich sagen, spielt weiter.
Genau, viel Spaß mit euren Editionen, die ihr jetzt spielt.
Genau, sag mal, welche das ist. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Bis dann, ciao.